wenn ich das annehme, dass ich etwas tun kann, dass ich mich verändern kann und damit die Welt verändere, dass ich nicht abhängig davon, dass die anderen müssen was tun, damit es mir gut geht, dann lerne ich ganz, ganz viel Gelassenheit auch über mich selber. Und klar, das braucht Zeit. Und es macht im Alter dann aber auch gelassener.
Herzlich willkommen beim Her Career Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Sigi Lieb ist Diversity-Expertin und Autorin des Buches Alles Gender. Wie kommt das Geschlecht in den Kopf? Die Vielfalt von Geschlechtern hat sie schon seit ihrer Kindheit interessiert. Als Mädchen wollte Sigi lieber zu den Jungs gehören. Ich bin Julia Hägele von Her Career. Beim Authors Meetup auf der Her Career Expo 2023 habe ich mich mit Sigi über ihr Buch unterhalten und darüber, warum Sachlichkeit in der Debatte um Geschlechterfragen essentiell ist.
Das Wort Identität als Geschlecht ist ja erst was sehr, sehr Neues. Also ich weiß, so als junge Frau wollte ich immer gerne so androgyn sein, wollte halt gar nicht so eindeutig sein. Da fühle ich mich, glaube ich, ganz wohl. Und jetzt so was so diese, ich sag mal diese, ich nenne es jetzt mal die identitätspolitische Eskalation, ja, angeht, habe ich so das Gefühl, ich will mich gar nicht definieren. Ja, weil das ist mir alles too much. Also ich bin ein ganz normaler Mensch, ich habe einen Körper, ich habe einen Charakter. Ich weiß nicht, ob ich das immer so genau benennen muss.
Verstehe. Das Thema Vielfalt von Geschlechtern begleitet dich schon seit deiner Kindheit und du hast dieses Buch vorgelegt, was so ein bisschen Licht ins Dunkel der Debatte bringen soll. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben?
Also ich denke, immer das Thema selber begleitet mich wirklich schon mein ganzes Leben. Also ich habe zum Beispiel, mein Sohn ist 21 und ich habe seine ganze Biografie hindurch auch immer beobachtet, was ist, also habe ihn sehr geschlechtsneutral, ich habe ihm halt so alle Spielsachen angeboten, da konnte er sich aussuchen, ob er Puppen oder Autos haben will oder Puppen und Autos. Habe immer geguckt, erkenne ich irgendetwas, was ich auch bei kleinen Kindern wirklich signifikant häufiger bei Jungs als bei Mädchen beobachte. Und hatte, ne, das war immer so für mich ein ganz wichtiges Thema im Leben. Es gab tatsächlich was ich signifikant häufiger beobachtet habe, als die drei waren. Also im Alter von 3 Jahren in der Kita haben sich fast alle Jungs irgendwelche Gegenstände gesucht und haben da Waffen draus gemacht. Mädchen haben das sehr viel seltener gemacht. Das fand ich sehr interessant, die Beobachtung. Und mit 5 haben sie Mädchenjagen gespielt und da gab es schon dieses klassische Ding, dass die Kinder sich selbstständig einer Gruppe zugeordnet haben. Und in der Gruppe der Mädchen war ein Junge, der mit gejagt wurde. Und in der Gruppe der Jungs war ein Mädchen, was mit gejagt hat. So, die haben das selber so genannt. Und die Kinder waren vollkommen relaxed dabei. Die hatten überhaupt gar keinen Stress als Vorschulkinder. Der Stress kam eigentlich erst nachher und ich glaube, da ist viel Sozialisation da drin. So, die Frage war eigentlich, warum ich das Buch geschrieben habe. Also, das Thema begleitet mich schon sehr lange und ich glaube, das war so, 2017 gab es das Urteil vom Verfassungsgericht, dass es diesen Geschlechtseintrag divers geben soll. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Was ist das? Ja, weil es traf ja auch irgendwie so mein Erleben. Also irgendwas ist ja anders bei mir oder ich habe mehr Stress mit dem und andere sind einfach anpassungsfähiger. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war dann so der Trigger, warum ich mich dann tiefer damit befasst habe und das Buch geschrieben habe.
Debatten ums Geschlecht, beziehungsweise auch ein Teil davon ist ja auch das Gendern beispielsweise. Die sind sehr emotional aufgeladen. Da geht's meistens hoch her. Es gibt irgendwie selten einen Mittelweg. Entweder man ist strikt dafür oder strikt dagegen. Warum glaubst du, ist dieses Thema so emotional?
Ein ganz banaler Grund ist natürlich, dass wir generell in einer Welt leben, in der so ziemlich jedes Thema polarisiert wird und emotionalisiert wird und dann nur noch in Schwarz-Weiß gedacht wird. Ja, das ist, da kannst du ja fast jedes Thema nehmen. Ne? Klimawandel, Tempolimit, was weiß ich, Islam, also egal welches Thema. Aber was das Besondere, glaube ich, ist, sowohl an Sprache wie auch an Geschlecht. Wir alle benutzen jeden Tag Sprache. Wir alle sehen, erleben und gehen jeden Tag mit Geschlecht um. Und wir wissen genau, was Sprache ist und was Geschlecht ist. Und trotzdem haben wir uns noch nie tief darüber Gedanken gemacht. Und wenn man nämlich anfängt, sich tiefer Gedanken zu machen, dann stößt man auf viele Ungereimtheiten, die eben nicht mehr so einfach und eindeutig sind. Oder wo eben, ich sag mal, biologische Realitäten, also die Evolution sich halt so ausgedacht hat oder einfach mal so rumprobiert hat. Und kulturelle Effekte, ja, so miteinander so dermaßen vermischt sind, dass wir die eigentlich gar nicht mal so richtig getrennt kriegen.
Welche Begriffe gibt es denn, die jede und jeder kennen sollte, wenn es ums Thema Geschlecht geht?
Also was mir am allerwichtigsten ist, ist der Begriff differenzieren, ja? Und dann einfach erstmal die Ebene, also wir sagen Geschlecht, ja? Und reden über völlig andere Dinge. Also wenn ich auf LinkedIn oder so oder auf Twitter noch höre, die Leute streiten wie die Bärsäcker. Aber sie reden eigentlich über andere Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl, wir streiten uns darüber, ob eine Glühbirne ein Leuchtmittel ist oder ein Obst. Hm. Ja? Wenn ich jetzt auf Geschlecht gehe, dann kann ich die Ebene sagen, ich rede über biologisches Geschlecht. Ich rede über Geschlechterrollen oder über Stereotype. Ich rede über Geschlechtsidentität. Ich rede über den rechtlichen Begriff von Geschlecht. Und deswegen komme ich jetzt dahin, Begriffe auch dann einordnen zu können, dass ich erstmal diese Ebenen habe. Auf welcher Ebene bin ich? Wenn ich jetzt auf der Ebene des biologischen evolutionären Geschlechts bin, dann habe ich männlich, weiblich und gemischt geschlechtlich, was inter heißt, ja? Mhm. Und mit gemischt geschlechtlich bedeutet, ein Mensch wird mit männlichen und weiblichen Gemischtmerkmalen, die haben nicht alles doppelt, sondern die haben halt einen Bereich aus dem einen und einen anderen Bereich aus dem anderen Geschlecht. Wenn ich auf der Ebene der Geschlechterstereotype, Geschlechterrolle, bin ich auf der Ebene der Kultur, mhm. Ja? Und dann rede ich über Stereotype, über Dinge, die eigentlich gar kein Geschlecht haben, denen ich aber gesellschaftlich eines zuweise, wie jetzt eben zum Beispiel Dominanz oder Anpassung. Dann kann ich über Geschlechtsidentitäten sprechen. Gut, Identitäten können vielfältig sein und komplex und die können auch total ineinander übergehen. Und dann habe ich eben auf der rechtlichen Ebene, und da kommt jetzt divers, also nicht binär oder trans oder so, das sind die Sachen, die auf einer Identität passieren. Mhm. Was wir wissenschaftlich nicht so genau wissen, ist, wie eine Transidentität entsteht. Also wir wissen, es gibt sowas wie Geschlechtsdysphorie, wir wissen aber nicht wissenschaftlich, wie kommt das zustande. Aber vielleicht müssen wir es auch gar nicht so genau wissen. Es gibt halt Menschen, für die ist das wichtig und das ist ja okay. Und auf der rechtlichen Ebene müssen wir halt gucken, wie greifen wir das rechtlich, dass wir rechtlich beschreiben, welcher Geschlechterbegriff gilt jetzt in welchem Kontext.
Also es gibt die biologische Ebene, die soziale Ebene und die rechtliche Ebene. Du erklärst es auch wunderbar in deinem Buch. Du hast sehr viele Fallbeispiele. Ja. Kannst du uns hier vielleicht einige nennen, vielleicht von einer Interperson oder was es anschaulich macht, wie vielfältig Geschlecht sein kann?
Genau, also was in der Debatte an vielen Stellen untergeht, ist eben diese Intergeschlechtlichkeit, die wird sozusagen unter Trans mit subsumiert und das finde ich falsch, weil es eine andere Ebene ist. Die meisten Menschen wissen davon gar nichts und deswegen nimmt das einen großen Raum an. Ich habe sowohl Trans- wie Intermenschen gesprochen und natürlich ist jede Geschichte individuell und besonders. Und die sind immer in so kurzen Absätzen im Buch, wo die Leute selber von sich erzählen. Und eine Sache möchte ich kurz als Beispiel zu erwähnen. Das ist Renate aus dem Altmühltal. Und Renate hat CIS. Das heißt, sie wurde mit einer Vulva als Baby geboren. Und die Hebamme hat gesagt, hurra, es ist ein Mädchen. Oder vielleicht so, nicht hurra, sondern scheiße, es ist ein Mädchen. Die hätten lieber einen Jungen gehabt, wie auch immer. Und sie wurde als Mädchen sozialisiert, war auf dem Land, hat auch keine besondere Ausbildung genossen, weil für Mädchen war das damals gar nicht vorgesehen. Hat geheiratet und in ihrer Jugend hat man irgendwie gemerkt, okay, irgendwas passt nicht, die menstruiert nicht. Man ist zum Arzt gegangen mit ihr und der hat gesagt, ja, du bist ein ganz normales Mädchen, kannst bloß keine Kinder kriegen. So ungefähr hat man ihr das vermittelt. Und Renate war schon 50, hat also Unterlagen aus einer Münchner Klinik angefordert und hat mit 50 erfahren, dass sie im Grunde angelogen worden ist, weil die Ärzte in München wussten das, dass sie CIS hat, sprich eine vollständige Androgenresistenz. Das bedeutet, ein XY-Chromosomensatz, es werden Hoden entwickelt und das Testosteron kann einfach nicht wirken im Körper, weil die Rezeptoren fehlen, nicht funktionieren, das Schlüsselschloss passt halt nicht. Und dann entwickelt sich der Embryo weiter weiblich, ja, sieht aus wie ein Mädchen, wenn es geboren wird. Und das war schon ein Schock, weil die war verheiratet, lebte auf dem Dorf, ja, hat sich auch als Frau ja identifiziert, das war halt einfach nur so. Und einmal fühlte sie verarscht und zum anderen, wie gehe ich damit um? Das ist, fand ich, so ein Beispiel, was mich schon auch sehr berührt hat.
Weißt du, wie Renate damit umgegangen ist? Oder?
Na, sie musste das erstmal verarbeiten und hat ja auch, wie sage ich es meinem Mann, ja, so, aber der hat da auch ganz cool reagiert. Und es ist halt jetzt so, hat ein großes Misstrauen gegenüber Ärztinnen und Ärzten, haben viele Interpersonen. Und es weiß halt nur ihr engstes Umfeld. Die lebt da weiter als Frau. Das weiß kein Mensch, ja. Also die sehen das ja auch, die sehen eine Frau. Ein anderes Beispiel, was ich biologisch super faszinierend finde, weil ich nicht wusste, dass es das gibt, das war Ari in Berlin. Ari ist eine Chimäre. Das bedeutet so was Ähnliches, wir alle kennen eineige Zwillinge und das ist der umgekehrte Prozess. Es sind zweieige Einlinge. Das heißt, in einem relativ frühen Stadium, des Embryonalstadium, verschmilzen zwei befruchtete Eizellen zu einer. Und das können natürlich zweimal XX oder zweimal XY sein, dann ist das nicht intergeschlechtlich, sondern einfach nur eine Variante. In dem Fall ist es eben so, Ari hat einen XX- und XY-Chromosomensatz. So.
Ich hätte eine andere Frage noch. Als Gesprächswert berätst du Privatpersonen, Organisationen und auch Unternehmen welches Thema beschäftigt die Leute am meisten? Also wo herrschen die meisten Unsicherheiten?
Meine Arbeit besteht im Wesentlichen darin, Menschen zu beruhigen. So. Ja, also zum einen wird wahnsinnig viel Desinformation sowohl zu geschlechtergerechter Sprache als auch zu dem Thema Geschlecht, Gender, Trans, ganz viel Desinformation verbreitet, und zwar jetzt nicht nur von einer politischen Seite, sondern aus allen möglichen Ecken, ist hochgradig ideologisiert. Und in dem einen streiten die Leute irgendwie so, haben sie Angst vor, wer hat Angst vor dem Genderstern oder so ungefähr. Und das andere ist, wie viele Geschlechter gibt es, ja? So, und darüber, na, das mal bei der Glühbirne wieder und bei dem Obst, ja, sozusagen. Und eigentlich geht es doch eher darum, ganz ruhig mal zu gucken, okay, das ist der Standard, der trifft auch für ganz viele Leute zu. Und da gibt es eben Sachen, wo es Verschiebungen gibt, die wir bearbeiten können. Das eine ist das, okay, es gibt Inter, das ist Biologie. Es gibt Geschlechtsdysphorie, ja, aber auch die kann ich ja vernünftig beschreiben. Und dann haben wir eben ganz, ganz viele Geschlechterstereotype. Und unter denen leiden ja auch nicht nur Menschen, die irgendwie fragen, bin ich jetzt trans oder bin ich nicht trans oder habe ich nur ein Problem mit Stereotypen, sondern ja im Grunde wir alle, ja, also sowohl Männer wie auch Frauen. Und da wir ja hier auf einer Frauenkarrieremesse sind, ja, habe ich jetzt gedacht, ich muss ja in meinem Buch jetzt gar nicht so viel über trans oder sowas lesen, ich kann ja auch was über Führungsfrauen kurz vorlesen, habe ich mir gedacht, das passt vielleicht besser. Und es verbindet so ein bisschen eben das Thema Geschlecht, schlechte Stereotype und Sprache, ja, im Kontext Frauen und Business, so. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kam 1991 mit 36 Jahren in das Kabinett von Helmut Kohl als dreifache Quotenfrau. Jung, ostdeutsch, weiblich. Zuständig für Frauen und Jugend. Zu Merkels Amtsbeginn wurde sie als Kohls Mädchen verniedlicht, zum Kind gemacht. Stell dir vor, die Presse hätte den 37-jährigen Karl Theodor zu Guttenberg Merkels Jungen genannt. Oder den 38-jährigen Franz Josef Strauß als Adenauers Burschen bezeichnet. Nachdem erst Kohl, dann Schäuble über den Parteispendenskandal der CDU gestürzt waren, übernahm Merkel 2000 den CDU-Parteivorsitz. Viele trauten ihr damals die Aufgabe nicht zu. Es wurde geraunt, wie lange sie sich wohl an der Spitze wird halten können. Merkel hielt sich, der Gender Bias auch. Sie musste Edmund Stoiber den Vortritt für die Kanzlerkandidatur lassen. Erst 2005 durfte sie als Kanzlerkandidatin antreten und gewann. Der Gender Bias blieb. In der Wirtschaft sah es in den 1990er Jahren noch dunkler aus. Ich kann mich an keine einzige Konzernchefin erinnern. Auch sonst waren Chefs in den allermeisten Fällen Männern und Sekretärinnen Frauen. Ich erinnere mich, dass sich in den 1990er Jahren darüber diskutiert wurde, ob ein Mann eine Frau als Chefin zuzumuten sei. Er sei nicht in der Lage, ihren Anweisungen zu folgen oder sie nicht in der Lage, ihn zu führen. Spätestens mit der Mutterschaft war es, zumindest in Westdeutschland, mit den beruflichen Ambitionen vorbei. Eine Frau gehört zu ihren Kindern. Warum kriegt sie überhaupt Kinder, wenn sie arbeiten will? Das hört ihr in Bayern noch, oder? Kommt noch manchmal vor, ne? Genau, denke ich mir. Merkel wurde im späteren Verlauf ihrer Amtszeit Mutti genannt. Doch vermutlich ermöglichte ihr genau das, die fehlende Mutterschaft, überhaupt Karriere zu machen. Denn so konnte Führungsfrauen wenigstens nicht vorgeworfen werden, ihre Kinder für die Karriere zu vernachlässigen. Und wie sieht es heute aus? Die Misogynie, die Annalena Baerbock im Wahlkampf und in den ersten Wochen ihrer Amtszeit als Außenministerin entgegenschlug, spricht Bände. Jeder Atemzug, jede Regung wurde zum Anlass für einen Chor der Entrüstung. Aber auch ohne Entrüstung versuchten hauptsächlich Männer, sie zu diskreditieren, klein zu machen, als nicht kompetent darzustellen. Manche Frauen stimmten ein und behaupteten, sie seien nicht kompetent für das Amt. Normalerweise bekommen Führungspersonen 100 Tage Zeit, bevor sie bewertet werden. Baerbock bekam keine Minute Schonzeit. Stereotype sind tückisch und niemand ist davor gefeit. Egal ob Mann, Frau oder Intergeschlecht, egal ob cis oder trans. Dafür sitzen sie zutiefst. Das heißt, wir alle haben Verantwortung, unser Denken und Fühlen und Tun kritisch zu hinterfragen. Das gilt ganz besonders für diejenigen, die eine große Reichweite haben oder als Vorbild für andere dienen. So, das wäre so.
Vielen Dank, liebe Sigi. Die Sprache spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Und Gendern ist zwar nur ein Teil des Großen und Ganzen, über was du in deinem Buch schreibst, aber trotzdem die Frage, wie hältst du es mit dem Gendern?
Also ich selber spreche und schreibe geschlechtergerecht. Ich bin aber ein sehr pragmatischer Mensch. Also in diesem Buch benutze ich den Genderstern. An manchen Stellen benutze ich sogar Neopronomen, also gehe sehr, sehr weit. Ja? Aber es gibt auch Momente, wo ich ein generisches Maskulinum schreibe, weil ich das bewusst tue an der Stelle, weil es einen Grund dafür gibt. Und lebende Sprachen sind agile Systeme. Und wir alle, ja, wenn wir jetzt hier in so einem Business-Kontext uns unterhalten, sprechen wir anders, als wenn wir mit unseren Kumpels abends in der Kneipe unterwegs sind. Wenn wir auf einer 50-jährigen oder 70-jährigen Geburtstag sind, dann sprechen wir anders, als wenn wir zum Fußballclub ins Stadion gehen, auf ein Punkkonzert anders als in der Oper. Und würden wir, also sind wir jetzt Punk und Oper, würden wir im Punkkonzert so sprechen wie in der Oper oder andersrum, würden uns alle angucken, als ob wir nicht mal alle Tassen im Schrank haben. Und dieses Bewusstsein, beim Gendern scheint es irgendwie wegzufallen, als ob es irgendwie so mathematisch 1 plus 1 ist 2 immer alles. Nein, es ist immer kontextabhängig. Und also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, wie sehr ich, also wenn ich will, kann ich auch irgendwie von DozentInnen und StudentInnen relativ flüssig sprechen. Aber ich kann es auch bewusst einsetzen, wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber kriegt so einen mittleren Herzinfarkt, wenn ich das benutze, dann muss ich dem das nicht zumuten.
So. Was würdest du Menschen raten, die offen sind fürs Thema Gendern beispielsweise, aber nicht so wirklich wissen, wo sie anfangen sollen?
Ich finde, dass das Teil, was ich vorhin gelesen habe, ne, das ist sozusagen ja ein so ein Marker, wo es ja erstmal gar nicht ums Gendern geht, aber schon um Sprache, nämlich wie spreche ich über Männer und Frauen. Und der Punkt ist halt, also man könnte einfach auch mal ausprobieren, dass man quasi anstatt von Elektrikern und Ingenieuren und Managern konsequent nur noch von Chefinnen, Ärztinnen, Ingenieurinnen spricht und einfach mal guckt, was macht das mit mir? Ja, was macht das mit mir? Und es ist egal, in welche Richtung, weil also rein grammatikalisch ist beides erlaubt. Das ist one for all, das darf ich tun und es ist eine Gewohnheit, dass wir das so rum machen und nicht andersrum. Also bei der Tierwelt machen wir das zum Beispiel oft andersrum. Wenn wir von Katzen sprechen, sind die Kater mit gemeint. Ja? In Katern ist es noch relativ egal, wie Menschen reden. So, die haben an uns nicht so viel Interesse, solange sie Futter kriegen. Auch wenn Stadtkindern von Rindern sprechen, nennen sie meistens Kühe. Ja, auch wenn da ein Stier steht. Und wir haben aber interessanterweise, haben wir zum Beispiel bei wichtigen Nutztieren wie dem Pferd, ja, oder dem Rind, haben wir genau das. Wir haben das Rind, das Pferd, das Schwein als Oberbegriff. Und dann differenzieren wir. Und beim Rind und beim Pferd differenzieren wir nicht nur in männlich, weiblich und Kind, sondern haben noch einige eigene Wörter dafür, die eine ganze männliche Tierbiografie erzählen, in zwei Silben, also wie Wallach oder Ochse. Also Sprache kann ganz viel und das kann ich ja nutzen. Und wenn ich ein bisschen sensibel bin und einfach dann, und ob ich jetzt die Beidnennung nehme oder ob ich das Sternchen verwende, ja, soll doch jeder mal probieren. Mhm. Oder einfach neutrale Begriffe suchen. Einfach anfangen und machen.
Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich in ihrem Körper nicht zu Hause und haben eine Art Unbehagen. Jetzt haben die Jugendlichen und auch die Eltern stehen jetzt vor dem Dilemma, was tun. Es gibt ja beispielsweise Pubertätsblocker, die tatsächlich die hormonelle Entwicklung bremsen würden. Was würdest du den Jugendlichen, aber auch ihren Eltern raten, in so einer Situation, wie sie damit umgehen?
Also allererst gelassen bleiben. Weder in die eine oder andere Richtung, nicht völlig impulsiv losrennen und irgendwas tun oder nicht tun oder verbieten. Wie ich am Anfang gesagt habe, also im Grunde unsere geschlechterspezifische Sozialisation beginnt im schlimmsten Fall noch im Mutterbauch, ja, weil ich war mal schwanger. Also was dann alles erzählt, wenn der Bauch so aussieht, ist es ein Mädchen und du musst das essen, dann wird's ein, keine Ahnung, es ist irre, es ist komplett irre. Und wahrscheinlich auch nochmal kulturverschieden. Und sobald das Baby draußen ist, werden Kinder unterschiedlich sozialisiert, je nachdem, ob ihnen Mädchen oder Junge sozusagen gelesen wird. Dafür gibt es ganz, ganz viele Studien, die das beschreiben. Und eine US-amerikanische Neurowissenschaftlerin, Lisa Elliott, beschrieb das so: Wir werden geboren mit einem geschlechtslosen Gehirn und einer individuellen Ausstattung in diesem Kopf, die aber ungeschlechtlich ist, aber halt genetisch individuell. Und dann läuft über dieses Gehirn eine geschlechtsspezifische Software und verändert es. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Veränderungen im Gehirn messe, so, und dann, wir können das ja gar nicht unterscheiden. Wir wissen jetzt auch nicht, oh klar, es gibt Geschlechtsdysphorie, es gibt eine Transidentität. Wir wissen nicht, wo sie herrührt. Aber wir müssen erst mal gucken, ob dieses Kind, also wenn ich, als ich 10 Jahre alt war, also ich habe mich mit dem Transmann mal sehr lange unterhalten, ja, und als wir über unsere Kindheit gesprochen haben, war das sehr, sehr ähnlich. Ja, er wollte ein Junge sein, ich wollte ein Junge sein. Er war ein Tomboy, ich war ein Tomboy. Ich habe meinen Geburtsnamen nie akzeptiert, zu keinem Zeitpunkt. Ja, ich habe mich immer nur Siggi genannt, auf alles andere habe ich gar nicht reagiert. Und bei dem war es ähnlich, aber irgendwas war ja anders, weil er war zufrieden mit seiner Transition Und ich weiß heute, ja, das wäre vielleicht ein fataler Fehler gewesen. Vielleicht auch nicht, ja, aber wenn ich jetzt sage, eigentlich bin ich mit meinem Körper zufrieden, ja, so. Und diesen Unterschied bei Kindern festzustellen, also ist es jetzt ein Kind, was sich im Grunde eher an den Geschlechterstereotypen stößt und was ich sozusagen, wenn ich diese Geschlechterstereotype abbaue oder das Kind ermutige, gegen diese Stereotype aufzubegehren, auch mit sich aussöhnen kann, dass es ohne Medizin auskommt, oder ob das eben nicht so ist und dieser Mensch wirklich eben einen Weg braucht, um eben zu transitionieren. Ich glaube halt nicht, dass das mit 10 entscheiden kann und mit 10 muss ich es halt auch noch nicht entscheiden. Und dann muss ich halt gucken, was ist. Ich bin jetzt weder pro noch contra Pubertätsblocker, weil da fühle ich mich tatsächlich auch gar nicht fachlich genug dafür gerüstet. Ich würde halt nur sagen, sie sind sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und das ist ja auch das, wo mittlerweile die Medizin, also in Schweden ist zurückgerudert, England ist zurückgerudert, um zu sagen, wir brauchen eigentlich mehr medizinische Evidenz, damit wir wirklich helfen und nicht in dem Wunsch zu helfen, zu großen Risiken irgendwie ausgehen, weil wir wissen einfach zu wenig darüber.
Verstehe. Macht das Alter gelassener?
Also mich auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite so diese Unsicherheit, also so eine Identität ist ja also nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern überhaupt, wer bin ich, ja? Da bin ich natürlich als Jugendliche, also Identitätsverunsicherung ist ein Synonym für Pubertät. Also ich habe einen Sohn, also das hatten alle, hatte ich auch. Natürlich gibt es auch ältere Menschen, die noch sehr instabil sind, aber eigentlich, wenn es gut läuft, ist man halt, wenn er älter ist, irgendwie sehr stabiler in dem Wissen, wer bin ich und wer bin ich nicht. Und das andere ist halt, man muss natürlich, je älter man wird, umso weniger hat man das Gefühl, ich muss noch irgendwas beweisen oder sowas. Ja, also vielleicht ist man sich auch über Sachen, die einen lange verunsichert haben, selber mehr klar geworden. Also ging halt mir so. Na, also auch nochmal auf dieses Eltern mit Kind, wie gehe ich damit um? Na, also ich würde halt die Kinder einfach ausprobieren lassen. Und wenn mein Kind dann sagt, ich heiße jetzt nicht mehr Tom, ich heiße jetzt irgendwie Lisa, dann kann ich das doch zu Hause Lisa nennen. So what? Ja, deswegen muss ich keinen großen Aufriss machen. Und was ein Kind anzieht oder welches Hobbys es hat, wäre mir sowieso egal, weil das soll das jetzt nicht ausprobieren. Und ich weiß von einer Kollegin von mir, da war das die Tochter, die dann auch sagte, ich bin jetzt ein Junge. Und dann hat sie halt ein Jahr lang gesagt, ich bin ein Junge. Und nach einem Jahr hat sie gesagt, jetzt bin ich wieder ein Mädchen. Und die Mutter hat es, also ohne es in die eine oder andere Richtung, einfach laufen lassen. Und dann war das erledigt. Und ich glaube, das ist so der beste Weg. Und wenn sich das erhärtet und die Kinder wirklich leiden, dann kann ich ja immer noch neue Schritte machen. Mhm. Und im Idealfall ist es halt so, das ist, was Susan vorhin auch ansprach, mit dem Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und ich glaube, wenn ich das annehme, dass ich etwas tun kann, dass ich mich verändern kann und damit die Welt verändere und dass ich nicht abhängig davon, dass die anderen müssen was tun, damit es mir gut geht, dann lerne ich ganz, ganz viel Gelassenheit auch über mich selber. Und das macht dann, klar, das braucht Zeit. Und es macht im Alter dann aber auch gelassener.
Mhm. Gibt es eine Frage aus dem Publikum?
Würdest du dir schulisch gesehen bestimmte Dinge wünschen, die in der Schule oder auch schon in der Kindererziehung außerhalb des Haushalts thematisiert werden mit den Kindern oder wo Kinder vielleicht anders aufgefangen werden können, um solchen Themen besser zu begegnen in der Zukunft?
Das ist super, danke, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Lehrpläne in allen 16 Bundesländern, ja, ist ja Ländersache, aber irgendwelche Formen von Sexualaufklärung sind ja schon lange Teil in der Schule. Und das ist ja auch richtig so, um Kinder auch selbstbestimmt zu vermitteln, Nein sagen zu können, ja, oder ein Gefühl davon zu vermitteln, dass sie sich eben nicht, dass sie sich auch äußern können, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Inwieweit Kinder dann auch noch aufgeklärt werden, dass es sozusagen, was geschlechtliche Vielfalt angeht, denke ich, man muss halt altersgemäß gucken. Also ich würde sagen so, wenn in der Grundschule ein intergeschlechtliches Kind ist, dann ist es schon wichtig, die Klassenkameraden irgendwie mitzunehmen und das dann damit reinzunehmen. Ich finde aber, es überfordert auch sehr schnell. Ich würde eher darauf achten, in solchen Sachen immer Stereotype abzubauen. Also in der Grundschule ist es ja sehr, sehr stark, diese Wahrnehmung und Differenzierung in Mädchen und Jungs, dass man einfach ganz klar sagt, auch Jungs können mit Puppen spielen und das ist völlig in Ordnung. Und auch Mädchen können Fußball spielen, das ist völlig in Ordnung. Das finde ich viel, viel wichtiger als sie über irgendwelche anderen Sachen, weil die sind doch so labil und so magisch auch in ihrem Denken. Also ja, heute bin ich das und morgen das. Wo ich halt denke, vor der Pubertät muss ich halt da jetzt gar nicht groß eingreifen. Und dann muss ich aber schon auch aufklären. Und ich weiß jetzt nicht genau, welche Lehrmaterialien eingesetzt werden. Ich weiß halt, dass jetzt hier die in Nordrhein-Westfalen die Materialien überarbeitet werden sollen, weil die eben zu einseitig waren. Das heißt, ich finde, die Materialien dürfen halt nicht ideologisch weder von der genderkritischen Seite oder Gegenseite noch von der sehr aktivistischen Seite ideologisch manipuliert sein, sondern die müssen halt wirklich sachlich sein und altersgemäß.
Patricia wollte sich noch äußern.
Ich würde tatsächlich darauf nochmal eingehen wollen, ganz kurz nur. Es ist eigentlich weniger die Thematik, wie viel wir darüber reden, sondern einfach die Haltung der Lehrkräfte. Weil die Schwierigkeit ist, es gab mal vom Deutschen Jugendinstitut eine Umfrage, die ergeben hat, dass Lehrkräfte sich total überfordert finden mit allem, was mit LGBTIQ zu tun hat. Das heißt, sie sind nicht in der eigentlichen, also sie haben selbst nicht die Fähigkeit oder die Befähigung, darüber aufzuklären. Und sie nehmen vor allen Dingen auch nicht ihre Chance war, Leute zu unterstützen. Das heißt, Kinder und Jugendliche würden sich vielleicht gerne outen, ja, können es aber nicht, weil ich benutze das, was wir immer alle sagen in der Schulaufklärung, schwul, Lesbe, Schwuchte sind mitunter die liebsten Schimpfwörter an den Schulen. Und da kann man sich vorstellen, wie viel Bock jemand hat, sich zu outen. Und da muss klipp und klar gesagt werden, dass sich Lehrkräfte oder ganze Schulen einfach dafür aussprechen, dagegen vorzugehen. Ja, also dass man sowas dann auch ahndet, dass man nicht sagt, oh ja, habe ich jetzt nichts mit zu tun, habe ich nicht gehört und dann sind die Kinder einfach weg. Es geht nicht darum, wie kläre ich auf, sondern einfach nur zu zeigen, diese Menschen gehören dazu. Und das, da sind wir noch nicht.
Mhm. Ja. Vielen Dank. Sigi, letzte Frage. Wenn unsere Zuhörerinnen hier nur eine Sache aus deinem Buch mitnehmen sollen, an die sie sich erinnern, welche wäre das?
Hör dir beim Denken zu. Wirklich. Also immer alles, was Susan vorhin mit Verantwortlichkeit gesagt hat. Ich mache unter anderem auch Resilienztrainings, ne? Und da gehört so eine Übung, gehört dann dazu. Hör dir mal beim Denken zu, wie du mit dir selber sprichst. Und dann stell dir vor, ja, du würdest zwei fremden Menschen dabei zuhören, wie jemand so mit jemand anderen spricht. Wie würdest du reagieren? Und das ist spannend, was dann passiert. Und einfach mal, also ich erzähle jetzt mal so ein Beispiel. Ich wohne in Köln im Agnesviertel. Das ist ein sehr linksgrünes Viertel. Also da dürften die Grünen die absolute Mehrheit abräumen bei den Wahlen. Und dann sehe ich schon ein paar Jahre her eine Mutter mit ihrem Kindergartenkind langlaufen und sagt zu diesem Kind, heul nicht wie ein Mädchen. Ich musste wirklich an mich halten, dass ich mir diese fremde Frau nicht gegriffen habe. Also ich fand das unmöglich. Und diese Sachen, also wenn wir diese, hör einfach, wie du über Männer und Frauen sprichst, hör dir beim Denken zu. Wie oft höre ich, ja, das ist ja mal ein richtiger Mann, ja? Oder was für ein Mannweib. Also, was ist denn für dich ein richtiger Mann? Erklär mir das mal. Und das habe ich schon öfter gemacht. Meistens kommt Stammeln. Also meistens kommt einfach nur Gestammel. Und das ist wirklich was, wo wir einfach, weil wir dieses, also auch ich habe Geschlechterstereotype. Jeder von uns hat die. Ja, das ist, die sind einfach, und einfach drauf sensibel werden. Und erst dann, wenn wir sie wahrnehmen, dann können wir sie auch verändern. Wir können nur verändern, was wir als ist akzeptiert haben. Das ist super. Also hör dir beim Denken zu und gucke, was ist. Und dann kannst du im nächsten Schritt weitermachen und Verantwortung für dich übernehmen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Dankeschön.
Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über HerCareer erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten HerCareer Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, MentorInnen und vielem mehr unter her-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.